herzlich willkommen zum RNZ-Forum mit Professor Dr. Gabriele Krone-Schmalz. Wir haben heute Abend ein äußerst reges Interesse, konnten leider keinen größeren Saal realisieren. Nebenan, also quasi schräg hinter uns, ist der Magiersaal, aber der wird heute Abend benötigt für Proben, deshalb können wir da nicht hinein. Und Frau Krone-Schmalz und ich sitzen aber heute ein bisschen zurück, nämlich auf der Bühne einer Inszenierung einer Familiengeschichte, einer Weihnachtsgeschichte. Und damit haben Sie 3 Reihen mehr Platz. Und da konnten ein paar Menschen mehr hier rein. Insgesamt 300. Und teilweise oben etwas sichtbehindert, was natürlich ich bedauere, aber durch diesen Umstand können wir einfach ein paar mehr sein. Wir zeichnen den Abend auf und stellen das Video dazu ins Netz, damit auch die daran teilhaben können, die heute Abend keinen Platz im historischen Saal des Theaters Heidelberg ergattern konnten. Sie haben es vielleicht gesehen oder einige von Ihnen, auf dem Theaterplatz vor diesem Haus findet eine Kundgebung statt. Es gibt und gab eine Kontroverse um diesen Abend. Mehrere Osteuropa-Forscherinnen, teils habilitierte Wissenschaftlerinnen, forderten die RNZ auf, die Veranstaltung abzusagen oder, Zitat, wenigstens einen Gegenpart auf die Bühne zu holen. Das haben wir, wie man ja sieht, das haben wir nicht getan. Den Gegenpart übernehme ich als Moderator. Kurz zu meiner Person, ich heiße Klaus Welzel, bin Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung und führe seit 10, 11 Jahren immer diese Foren hier im Theatersaal durch. Und ich mache heute etwas, was ich noch nie gemacht habe und das sonst nie tun würde. Ich rechtfertige diese Veranstaltung oder diesen Abend. Und zwar mit ein paar Sätzen, die mir jetzt schon wichtig sind. Also im gedruckten Blatt bildet die Rhein-Neckar-Zeitung den Krieg in der Ukraine, um den es ja den Demonstrierenden geht, in all seinen Facetten ab. Anfangs berichteten wir über die Menschen vor Ort, hielten da auch immer Kontakt zu, auch während der Bombardements. Wir ließen viele Betroffene zu Wort kommen. Die Zeitung selbst initiierte und unterstützt immer noch Hilfsaktionen zugunsten von Ukraine-Flüchtlingen. Es kamen mehrere 10.000 Euro zusammen. Wir ließen im Blatt alle möglichen Experten zu Wort kommen, teilweise durch Interviews, teilweise auch durch Eigenbeiträge. Das waren Wissenschaftler, es waren Militärs und es waren Politiker. Darunter solche, die sich für eine starke oder teilweise auch stärkere militärische Unterstützung der Ukraine aussprachen, aber auch solche, die genau das für einen Fehler halten. Und immer wieder kommen wir im Platt auf die Ursachen des Krieges zu sprechen. Und genau an diesem Punkt kommt auch Frau Krone-Schmalz ins Spiel. Wir halten Ihre Analysen für so interessant, dass wir heute Abend gerne darüber mit Ihnen reden möchten. Und das überaus starke Interesse an diesem RNZ-Forum bestätigt uns ja auch in dem Ansinnen, mit Ihnen zu reden. Wobei es sich beim RNZ-Forum, und das ist schon wichtig, auch traditionell um ein journalistisches Talk-Format handelt. Nicht um ein wissenschaftliches Kolloquium. Ein RNZ-Forum ist auch keine Diskussionsveranstaltung. Und anders als beim Auftritt von Frau Krone-Schmalz in Reutlingen ist es auch kein VHS-Vortrag. Ich habe das den, meistens waren es Frauen, ich habe das den Einsprecherinnen auch so geantwortet, im Vorfeld der Veranstaltung, teilweise per Mail, teilweise haben wir telefoniert, auch um keine falschen Erwartungen aufkommen zu lassen. Frau Krone-Schmalz sitzt hier als Journalistin, als Buchautorin und als Russlandkennerin. Über ihre Thesen lässt sich natürlich streiten, genau dazu sind ja auch Thesen da. Und Zeitungen sind dazu da, Meinungsvielfalt abzubilden. Zum Krieg und seinen Folgen kommen wir im zweiten Teil des Abends, an den sich übrigens eine Signierstunde im Foyer noch anschließt. Da kann man auch Bücher von Frau Krone-Schmalz kaufen. Und vielleicht zu dieser Besonderheit dieses Abends gehört es natürlich auch, dass es nicht möglich ist, alle Bücher von Frau Krone-Schmalz zurzeit in Buchhandlungen zu kaufen. Auch von anderen Autoren, man bekommt nicht alles. Und als die Buchhandlung Schmidt und Hahn, die hier diese Signierstunde für uns unterstützt, das auch bei sich ankündigte, haben wirklich aus vielen, vielen Städten in Deutschland auch Menschen angerufen oder geschrieben und gesagt, sie hätten gerne diese Bücher, würden sie bestellen. Das ging aber nicht. Das gibt es zum Teil, also es kommt auf die Bücher drauf an, da kommen wir auch drauf zu sprechen. Zum Teil gibt es die nur hier heute Abend. Zunächst steht aber der Mensch, Gabriele Krone-Schmalz, im Fokus, ihre Vita, ihr Kampf für Gleichberechtigung im Beruf, das ist auch ein wichtiger Aspekt, und ihre Arbeit als Journalistin für die ARD. So, und jetzt komme ich zum eigentlichen Teil, zum Gesprächsformat. Frau Krone-Schmalz, Sie sind im Bayerischen Wald aufgewachsen. Sie haben zu mir gesagt, ja, nicht Pfälzerwald sagen oder Oberpfalz. Ne?
Genau. Bayerischer Wald, ja. Genau, ja.
Aber ich habe mal nachgeschaut, also wirklich am Rande des Eisernen Vorhangs, 100 Kilometer östlich von Regensburg und 160 Kilometer westlich von Prag. Und deshalb meine Frage, inwiefern hat sie denn diese geografische Lage in ihrer Jugend geprägt und inwieweit hat sie auch bis heute diese Lage geprägt?
Ich glaube schon, und jetzt muss ich mich entschuldigen, ich bin leider ziemlich erkältet und hoffe, dass die Stimme durchhält. Normalerweise rede ich ein bisschen netter. Also, ich glaube schon, dass mich diese Gegend auch geprägt hat, weil mich hat es als Kind sehr beeindruckt, dass da plötzlich eine Grenze war, wo auch stand sowas wie, wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, wenn man diese Grenze überschreitet. Das war ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, der wichtigste Punkt war, dass ich im Grunde genommen ein Kind der klassischen Zeit des Kalten Krieges war und das Glück hatte, in einem, ja, im besten Sinne offenen, liberalen, das ist jetzt nicht parteipolitisch gemeint, Elternhaus aufzuwachsen. Und meine Eltern haben mich und meinen Bruder immer darin bestätigt, dass man Dinge, die man für sich selbst als richtig erkannt hat, womit man sich intensiv beschäftigt hat, dass man dazu auch steht, egal wie der Wind drumherum weht. Und ich glaube, dass das zusammen eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und ich war offensichtlich nicht so naiv zu glauben, dass auf der einen Seite der Welt nur Gute und auf der anderen Seite der Welt nur Böse leben. Und habe deshalb eben auch osteuropäische Geschichte studiert, um da ein bisschen tiefer einzudringen.
Nur mal kurz zu Ihrer Familie. Ihr Vater war Konzertmeister. Inwieweit hat er Sie denn geprägt?
Ich glaube, er hat mich sehr geprägt. Künstler durch und durch. Musik ist wahnsinnig wichtig für mich in meinem Leben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber er hat mich sehr stabilisiert und er hat mir gezeigt, dass man nicht unbedingt stromlinienförmig durchs Leben gehen muss, um glücklich zu sein und gute Dinge zu tun. Also den eigenen Weg finden und sich immer fragen, ob das auch so richtig ist. Selbstzweifel absolut, aber auch stabil genug durchzuhalten, egal was andere sagen. Und dieses gibt ja auch diesen Spruch, ne, dass man gegen den Strom schwimmt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Schlagen Sie schon sehr kämpferische Töne an. Ich will ein bisschen bei der Kindheit kurz verharren, weil ich einfach herausbekommen möchte, quasi, ob es da, also was für Prägungen es da gibt. Die Kultur war im Haus alleine durch Ihren Vater schon, also vom musikalischen Bereich her. Inwiefern, Sie haben ja nah an der Grenze gewohnt, inwiefern war Ihnen so osteuropäische Kultur zugänglich, jetzt gerade in dieser Kindheitsphase?
Eigentlich weniger bewusst, aber vielleicht noch eine andere Geschichte, die auch eine Antwort ist auf das, was Sie wissen möchten. Ich bin im Bayerischen Wald teilweise aufgewachsen, aber im Wesentlichen in Köln, weil mein Vater war eben in Köln beim Sinfonieorchester des WDR und ich habe das Kölner Klima nicht vertragen und es hieß dann, ich sollte an die Nordsee oder so, das wollte ich nicht und meine Großeltern lebten immer noch im Bayerischen Wald und dann meinte der Arzt, das wäre genauso gut. Warum ich das so ausführlich erzähle, ich habe dann ein halbes Jahr in Bayern gewohnt bei meinen Großeltern und ein halbes Jahr wieder zurückgegangen nach Köln, was sich so schon dramatisch genug anhört für so ein Kind zwischen 6 und 10 Jahren, aber insofern auch dramatisch war, weil damals waren die Anfänge des Schuljahres noch nicht harmonisiert. Das heißt, das Schuljahr in Nordrhein-Westfalen fing Ostern an und das in Bayern fing nach dem Ende der Sommerferien an. Das heißt, ich musste immer ein halbes Jahr vor, so ungefähr, und wieder ein halbes Jahr zurück. Und die Schulpläne waren natürlich auch völlig unterschiedlich. Zum Beispiel in Bayern gab es eben noch Sütterlin, also nicht nur, aber hat man auch gelernt. Da wussten die in Köln überhaupt nicht, was das war. Also könnte sein, dass auch diese Phase mich ein bisschen geprägt hat und mich stark gemacht hat, denn da hätte ich auch untergehen können.
Es ist ja Köln die Großstadt, bestimmt auch politischer als das Leben in Bayern oder ja. In Bayern auf dem Land. Sie waren aber auf einem Mädchengymnasium, nämlich der Liebfrauenschule in Köln und haben da Abitur gemacht. Wie passt das denn zusammen? Wie kommt man denn da mit Politik irgendwie in Berührung? Oder wie wird man da politisiert?
Vielleicht gerade, weil man sich über viele Dinge Gedanken macht in einer solchen Schule. Wir hatten damals, das war also eine Nonnenschule, wir hatten damals auch Kleiderordnungen, das war relativ normal. Und es gab auch keine Jungs auf der Schule, um Gottes Willen. Gab halt nur Mädchen. Miniröcke waren verboten, was uns vor große Probleme stellte, weil damals gab es nichts anderes. Also wenn vergleichbare Alter hier rumsitzen, kennen Sie noch, ne? Bunt auf, Rock ein bisschen runter, damit der nicht ganz so kurz war. Oder Hosen waren verboten oder solche Sachen. Wir hatten damals auch keine Turnhalle. Und das Turndress, was wir hatten, war sehr gewöhnungsbedürftig. So Pluderhosen so, und ein bisschen große T-Shirts oder sowas. Oder in die Polohemden. Und wenn wir dann im Stadtwald unsere sportlichen Aktivitäten ausführen mussten und gegenüber war das Jungengymnasium, da hätte man im Grunde einen Spielfilm draus machen können. Also es war schon sehr speziell, ja.
Aber als Sie dann studiert haben, dann waren Sie eigentlich in dieser typischen 68er-Zeit eigentlich. Und das hat Sie dann auch geprägt? Sind Sie so dialektisch auch gut geschult?
Ja, ich denke doch. Und vor allen Dingen, ich war immer sehr engagiert für, ich nenne das jetzt so großspurig Gerechtigkeit, so ein Empfinden dafür, wenn etwas ungerecht läuft, dass man sich dann einsetzt und dass man sich zu Wort meldet und dass man eben nicht den Mund hält, weil der Herr Professor könnte ja vielleicht oder die Gruppe da und da könnte ja vielleicht. Dieser Gruppendruck oder dieser Gruppenzwang, der ja sehr oft auch bei vielen Menschen heute eine Rolle spielt, halt bloß den Mund sagt nicht, du könntest in eine falsche Schublade geraten. Ich war immer schon kämpferisch. Ich habe immer schon versucht, durch Reden auch zu verbinden. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe ja auch Slawistik studiert und das war nun nicht gerade der Hort der 68er. Also die haben das nur so mehr oder weniger am Rande mitgekriegt, aber als dann da diese Bewegung auch Fuß fasste, dann ging es auch richtig zur Sache. Und es waren Situationen, die waren brisant, sagen wir mal so, also Polizei und so. Und ich bin dann zwischen den Studenten, die Rabatz machen wollten, und der Professorenschaft, die sich dann einen Stock drüber regelrecht verschanzt hatte, bin ich hin und her und habe versucht zu vermitteln. In der Situation selber kam mir das gar nicht so großartig vor, aber hinterher habe ich gemerkt, dass ich was verhindert habe, was ganz anders hätte ausgehen können. Vielleicht hat mich auch sowas geprägt, also sich einzusetzen und zu versuchen, auch diejenigen, die sich auf den Tod nicht ausstehen können, an einen Tisch zu bringen und mal zu gucken, was können wir denn gemeinsam auf die Reihe kriegen, weil vielleicht sind die Ziele, die wir haben, gar nicht so unterschiedlich.
Das ist schon ein bisschen fast so Ihr Lebens- oder Arbeitsmotto quasi, was in den Büchern da oft auftaucht. Und Sie waren ja während Ihres Studiums auch in der damaligen Sowjetunion. Wie kam das? Also wie wurde das organisiert? Wie war das möglich, da auch hinzureisen?
Das waren dann Studienreisen, organisiert vom Seminar für osteuropäische Geschichte. Und das war relativ problemlos im Grunde genommen. Die haben sich um Visum und alles gekümmert. Und dann sind wir in einer überschaubaren Studentengruppe mit dem Professor, auch meinem Doktorvater, Professor Stöckel, sind wir dann nach Moskau geflogen. Das war Ende der 70er. So. Und haben dann den Goldenen Ring besucht, also so die Städte rund um Moskau rumrum. Haben sehr viele Institutionen besucht, haben aber auch sehr stark den Kontakt gesucht zu Gleichaltrigen. Und ich habe damals die Erfahrung gemacht, in verschiedenen Zusammensetzungen, wenn man mit den jungen Menschen redet, und da waren eben jetzt nicht nur Sowjet-junge Leute und die Deutschen, sondern da kamen auch welche aus anderen Ländern, wo wir uns dann zu Camps zusammengesetzt haben, was man aufstellen kann, wenn man miteinander redet, ist schon ganz schön viel. Und das Atmosphärische, diese atmosphärische Erfahrung, die möchte ich auch nicht missen.
Was hat Sie denn am meisten überrascht, als Sie dann in der Sowjetunion waren?
Da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, weil ich habe mich relativ gut vorbereitet und wir hatten ja bestimmte Erwartungen, die sich fast alle, jetzt von schon lange her, aber so richtig überrascht hat mich eigentlich nicht so viel.
Okay.
Dass man, ich war ja vorher schon nicht davon überzeugt, dass da lauter Böse sind. Also ich kam mit den Menschen ganz gut klar.
Dann lassen Sie es anders ausdrücken. Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Die Weite, jetzt vom Land her einfach. Die Weite, die in gewisser Weise die Gelassenheit von Menschen und damals schon, später dann in der Korrespondentenzeit noch viel mehr, aber damals schon, dass Menschen dort mit Widersprüchen ganz anders umgehen als Leute aus westlichen Zivilisationen. Ja, also wir können sich auch selber mal überprüfen. Wir gehen ja davon aus, man kann alles lösen. Es gibt für alles eine Lösung. So, und die ist dann auch richtig. Ne? Ist im Grunde ein bisschen verkürzt ausgedrückt. Und da ist mir aufgefallen, dass Menschen Widersprüche als Widersprüche akzeptieren und sagen, das kriegst du nicht aufgelöst. Du musst gucken, wie du damit klarkommst, wie du da dich einrichtest. Aber man kann nicht jeden Widerspruch auflösen. Und ich glaube, wenn man das runterbricht auf politische Fragestellungen und sich das klar macht, hat man größere Chancen, zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Da bin ich fest von überzeugt.
Sie haben sich ja auch im Rahmen Ihrer Dissertation gleich mit Widersprüchen beschäftigt oder im Sinne von Klischees. Es ging ja um Klischeebildung quasi. Wie werden Russen im Westen dargestellt? Ich glaube auch, war es Schulliteratur?
Schulfunk. Ich habe Schulfunk.
Ja, genau. Ja. Ja. Und der Titel hieß Vom Kiewer Reich zum Kalten Krieg. Wie kamen Sie denn auf dieses Thema? Weil Sie haben eben gerade gesagt, Sie waren eigentlich nicht überrascht, weil Sie haben sich so gut vorbereitet, dass diese Union ja. Auch durch die Bildung hier schon ungefähr so klar schien, wie sie dann auch später beim Live-Besuch sich dargestellt hat.
Vielleicht ist das jetzt missverständlich, soll sich nicht so anhören, ich habe das alles schon gewusst oder so. Mhm. Aber mir kommt jetzt nichts in den Kopf, wo ich sage, boah, das hat mich überrascht. Da nicht, später schon, aber das ist eine andere Geschichte. Diese Dissertation, die Sie ansprechen, mein Doktorvater hatte fast alle auf Freund-Feind-Bilder gesetzt, fast alle Doktoranden, und hat die in der Regel eben irgendwelche Zeitschriften untersuchen lassen. Und Freund-Feind-Bilder ist ja eine ganz wichtige Forschungsangelegenheit, weil das ist die Basis für eine Menge, ich suche ein vernünftiges Wort dafür, eine Menge Unglück in der Welt, sagen wir es mal so. Und ich hatte immer schon eine Affinität zum Hörfunk, zum Radio und bin dann auf die Idee gekommen, Schulfunkprogramm zu untersuchen und habe meinen Professor auch ziemlich schnell davon überzeugen können, obwohl es ja ein ganz exotisches Medium war, jetzt mal so gesehen, das hat es noch nicht gegeben. War auch nicht ganz einfach, das zu untersuchen, rein wegen der Materialien. Ich kann ja nicht nur Zeitschriften durcharbeiten, sondern man musste ja auch Tonträger und so. War also ziemlich kompliziert. Aber das Schulfunkprogramm nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis so 72, also als der Beginn der Ostpolitik, wenn man so will, durchzuforsten. Und zwar habe ich mir die Sender WDR, klar, da saß ich ja nun mal in Köln, den Bayerischen Rundfunk so als Südpol, dann Radio Bremen als kleine aufmüpfige Anstalt und Norddeutschen Rundfunk. Diese vier habe ich mir vorgenommen und habe das gesamte Schulfunkprogramm, egal ob das jetzt Geschichte war, Musik, Politik, was auch immer. Und es war schon sehr erstaunlich, was man dabei rausbekommen konnte. Auch so viele unterschwellige Dinge, das muss man gar nicht, so Freund-Feind-Bilder muss man gar nicht so bewusst verstehen, sondern ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Gerade was Geschichtshörspiele anging, da gab es natürlich Regieanweisungen. So, und wenn irgendein Mensch aus Amerika oder Deutschland, was auch immer, wenn die tranken, dann stand da einfach Trinkgeräusch. Wenn ein Russe trank, dann stand da glucksende Geräusche. Also das war jetzt nur ein Beispiel, ja, aber das war so doch eindrucksvoll in gewisser Weise. Und das mal rauszufinden und Leute auch mit der Nase drauf zu stupsen, was einem unterläuft, wenn man so zementierte Bilder hat und sie gar nicht mehr hinterfragt. Das war eine interessante Arbeit.
Sie haben ja parallel zum Studium dann angefangen, beim WDR zu arbeiten. Und waren Sie da auch gleich auf Osteuropa abonniert?
Nee, überhaupt nicht. Ich gehörte zu denjenigen, die diese Kurzschuljahre mitkriegten, weil ja eben die Schuljahresbeginne sollte ja harmonisiert werden. Und von daher hatte ich zwei Kurzschuljahre und das dritte war dann die Oberprima, also wo man das Abitur gemacht hat. Auf gut Deutsch, ich war 17, als ich Abitur hatte und es dauerte dann eben, bis das Studium anfing. Und da bin ich zum WDR gegangen und habe gefragt, ob ich da nicht irgendwie was machen könnte, so in der aktuellen Abteilung beim Radio. Das hat dann auch funktioniert, Gott sei Dank. Und da habe ich, damals gab es ein Morgenmagazin im Radio, was gerade frisch war. Und da haben sie mich dazu sortiert. Und natürlich habe ich auch sowas gemacht wie Brötchen holen und fotokopieren, klar. Aber die Redaktion hat mich auch machen lassen. Also recherchieren oder sogar mit der Nagra, also mit so einem Aufnahmegerät raus, Interviews machen, Straßenbefragungen, haben mich da so richtig reingeschmissen. Und ich habe mich da sehr wohlgefühlt in der Arbeit und wollte fast da bleiben, weil ich war dann schon fast etabliert. Also ich konnte da richtig arbeiten. Und dann hat ein älterer Kollege, auf den ich sehr viel gehalten habe, der hat mir gesagt, so im Kölsch damals, sagt er, Mädchen, mach das nicht. Geh in die Uni, studier was Anständiges. Und dann kommst du wieder mit der zwei Buchstaben vor dem Namen, verstehst du? Das war damals schon der dezente Hinweis darauf, dass man es als Frau nicht so ganz einfach hatte in der Politik. Das habe ich dann auch gemacht. Hat sich dann leider insofern als Fehler jedenfalls vorübergehend herausgestellt, weil damals der WDR eine Klagewelle erfuhr von freien Mitarbeitern. Die haben sich alle eingeklagt. Das heißt, bis auf lange Sicht war überhaupt keine Chance mehr, beim WDR einen Fuß in die Tür zu kriegen. Okay, dann habe ich studiert und habe Ohren aufgehalten und habe dann erfahren, Zufälle gibt's ja nicht, dass der WDR wieder Volontäre einstellt. Da war ich aber mittendrin mit der Dissertation beschäftigt. Habe mich trotzdem beworben, weil da kann man ja nicht drauf warten, bis ich fertig bin. Wer weiß, wie es dann weitergeht. Und bin dann auch genommen worden und habe dann eben die Dissertation und das Volontariat parallel gemacht. Was vielleicht auch ein gewisser Härtetest war.
Das ist es unbedingt, ja. Kann ich beurteilen, da ich es nicht gemacht habe.
Ja, ne, also von daher. Ja, und dann war ich halt als Volontärin drin, 18 Monate. Nichts mit Osteuropa, sondern alles. Nachrichtenredaktion, die aktuellen Magazine, Tagesschau, alles Mögliche. Aber auch solche Stationen, was ich bis heute sehr wichtig finde, wie in der Bibliothek oder im Kopierwerk. Damals gab es ja noch Film. Oder was weiß ich, im Pressearchiv. Einfach weil man dann für die Menschen, die einem zuarbeiten, ganz anderes Verständnis aufbringt, weil man weiß, unter welchen Zwängen die dann arbeiten. Also das war eine richtig gute Ausbildung und danach hatte ich dann die Chance, da fest angestellt zu werden und dann habe ich bei der Tagesschau angefangen, also Tagesschau, Tagesthemen. Wobei, das sollte man bei der Gelegenheit auch mal erwähnen, Tagesthemen durfte damals von Frauen nicht beliefert werden, weil das haben die Frauen noch nicht drauf.
Also wir reden jetzt von den 70er Jahren, ne? Also ja. Nicht von den 50er Jahren.
Nein, 70er, 70er, ja. 70er, ja.
Und Sie haben gesagt, die Hörzu hat sogar eine Titelgeschichte gemacht, weil Sie für die Tagesthemen gearbeitet haben?
Nein, als ich nach Moskau ging.
Okay.
Als ich nach Moskau ging, gab es eine, genau, ich bin einmal im Leben auf dem Titelblatt von der Hörzu, weil eine Frau, die als Korrespondentin nach Moskau ging, das gab es eben noch nicht.
Wie kam es denn, dass Sie nach Moskau gehen konnten? Also
nach der Tagesschau habe ich 5 Jahre beim Monitor gearbeitet und war auch zwischendurch mal Urlaubsvertretung in New York. Und offensichtlich war man beim WDR mit meiner Arbeit ganz zufrieden. Und dann hat mich eines Tages halt eben der Chefredakteur, der damalige, gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, Korrespondent in Moskau zu werden. Ja, das fand ich schon nicht schlecht. Und habe das dann mit meinem Mann besprochen, weil ich dachte, naja, wenn der nicht mitgeht, dann gehe ich da auch nicht hin. Und der sagte, warum denn nicht? Na klar, gehen wir da hin. Das war übrigens auch so eine Sache. Ich glaube, männliche Kollegen hat man nie gefragt, geht ihre Frau mit? Aber bei mir hieß es dann schon, naja, ob der Mann mitgeht. Aber mein Mann ist mitgegangen. Und so hat das seinen Lauf genommen, ja.
Es ging ja noch ein Mann mit, nämlich Gerd Ruge. Ja. Sie sind ja im Doppelpack gewechselt.
Genau.
Ist das so üblich, dass immer zwei Korrespondenten auf einmal wechseln?
Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber damals war es tatsächlich so, dass die beiden Vorgänger eben gleichzeitig gingen und wir beide gleichzeitig übernommen haben. Das war insofern mit Gerd Ruge wunderbar, weil der war halt dann schon zum dritten Mal da. Der war in den 50er Jahren als Weltkorrespondent in Moskau. Dann war er später fürs Radio. Ich weiß es nicht mehr, was zuerst war. Er war auf jeden Fall einmal für eine Zeitung und einmal für einen Hörfunk. Und dann 87 sind wir beide dann fürs Fernsehen dahin gegangen. 87 war das, ja genau. Also beste Zeit, wo gibt überhaupt. Da fing die Perestroika gerade an zu wirken. Da brach alles auf in einer unglaublich spannenden Art und Weise. Ja.
Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, quasi, also als Frau hat man es nicht leicht gehabt, auch im Journalismus, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk damals. Aber wie war das mit Gerd Ruge? Gab es da auch diese Männer-Frauen-Thematik? Hat er vielleicht die besseren Beiträge oder Sendeplätze bekommen?
Das war sehr entspannt mit Gerd Ruge, weil er ja auch ein sehr gelassener Typ ist. Und der hat mir dann, komischerweise im Vorfeld haben viele gesagt, du lieber Gott, was glaubst du denn, was du da in Moskau machen kannst? Ne? Wirst du für Kultur und sowas zuständig sein? Und der Gerd Ruge wird die wichtigen politischen Sachen machen. Ich war vorher gar nicht auf die Idee gekommen. Und Gerd Ruge offensichtlich auch nicht. Weil der nämlich sagte, machst du das und das und das und das. Der Gerd war nämlich sehr interessiert daran, seine kulturellen Vorlieben zu bedienen oder eben nicht so stark unter Druck zu stehen, unter dem man stand in der Zeit, wo wirklich ständig irgendwas passierte. Also wir haben uns wirklich gegenseitig zugearbeitet. Also das war nicht so, dass ich dafür irgendwas hätte kämpfen müssen. Das war sehr entspannt. Im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen in anderen Studios, ja.
Aber Sie haben es auch gut insofern hinbekommen, sowohl Sie als auch Gerd Ruge sind so typische Gesichter für Moskau-Korrespondenten. Man kennt nicht allzu viele, also von daher haben Sie...
Das ist ja irgendwie, ja. Nun haben wir in der Zeit auch produziert wie die Verrückten, für Menschen, die es mit Statistik haben. Wir haben 88 und 89 in den beiden Jahren pro Jahr mehr produziert in Moskau als alle WDR-Studios zusammen. Und der WDR hat viel. Der WDR hat New York, der hat halb Washington, der hat Tokio, der hat Nairobi, der hat Brüssel, der hat Paris. Und jetzt habe ich vielleicht noch was vergessen. Also können Sie sich ungefähr vorstellen, wie wir da gerödelt haben.
Sie haben ja auch gesagt, Sie waren ja die erste deutsche Journalistin, die Gorbatschow interviewte.
Westlich, nicht nur deutsch.
Westlich. Und jetzt... Journalist oder Frau? Oder beides?
Nee, Journalist. Das ist übrigens auch das. Genau. Sie spielen wahrscheinlich auch Folgendes an. Ich habe irgendwo in einem meiner Bücher geschrieben, ich war der erste Korrespondent, der erste westliche Korrespondent, der Gorbatschow interviewen durfte. Und da habe ich eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die gesagt hat, ansonsten bin ich ja mit vielem einverstanden, was Sie schreiben, aber Sie hätten doch bitteschön schreiben sollen, die erste Korrespondentin. Und dann habe ich, das war so damals schon, und dann habe ich eben versucht zu erklären, dass es falsch gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, die erste Korrespondentin, weil das ja im Grunde genommen so wirkt, als hätte es vorher mal schon mal ein Mann gemacht. Und so war es ja noch nicht. Also ich habe kein Problem mit dem generischen Maskulinum. So.
Okay. Genauso war die Frage auch gemeint, darauf wollte ich hinaus. Aber Sie hatten ja noch es war ein zweiter Journalist auch dabei, nämlich ein DDR-Journalist namens Stefan Kühnrich.
Ja.
Sie haben ja zu zweit ein Interview mit Gorbatschow geführt und Sie haben ihm eine Frage gestellt, nämlich ob das dann, war ja vor der deutschen Einheit, ob das dann vereinte Deutschland, also inklusive DDR, der NATO NATO-Mitglied sein darf, sagen wir so, ob die Mitgliedschaft auch dann weiter gelten darf. Und Gorbatschow hat darauf geantwortet?
Er hat darauf geantwortet, dass das nicht in Frage kommt. Und hat dann auch nochmal so in der Richtung geantwortet, weil ja einige gesagt haben, na ja, so ausschlaggebend ist das doch nicht. Und da sagt er, wenn es so ausschlaggebend nicht ist, also nicht so wichtig, wie es in der Sowjetunion dann dargestellt wurde, wenn es so ausschlaggebend nicht ist, dann könnte das vereinte Deutschland ja auch dem Warschauer Pakt beitreten. Also, ne, so. Aber es war auf jeden Fall für ihn klar, dass das nicht in Frage kommt. Und da war eine ganze Menge Arbeit und Entwicklung nötig, dass es dann eben doch akzeptiert wurde. Aber das war eine heikle, schwierige Geschichte. Kann man ja auch nachvollziehen.
Ja, ich will an der Stelle noch auf einen anderen Punkt hinaus, also gar nicht den großen Bogen zu dem schlagen, zu dem wir noch kommen, sondern Sie sind eine berühmte Journalistin, eine bekannte Korrespondentin, haben die Möglichkeit, einen ganz wichtigen Politiker etwas zu fragen quasi, und Sie haben eine hochpolitische Frage gestellt in dem Augenblick, die ihm zuvor noch niemand sonst gestellt hatte, öffentlich. Das heißt, alleine dadurch, dass Sie diese Frage stellen, machen Sie an dieser Stelle auch Politik. Sie greifen da ein.
Die Situation war so, ja, aber. Also die Situation war so, dass das in der allgemeinen Diskussion war. Was passiert mit dem vereinten Deutschland sicherheitspolitisch? Wie ist das mit der NATO? Oder sollte Deutschland neutral werden? Da wurde ja über alles Mögliche geredet. Und dann gab es eine ganze Reihe sogenannte Berater, die sich dann zu Wort meldeten, und der eine sagte so, der andere sagte so. Und ich bin halt mit dem DDR-Kollegen zusammen. Wir haben schon eine ganze Weile zusammengearbeitet, weil das sollte man vielleicht noch als Erklärung geben. Es war so, wenn meinetwegen ein westdeutscher Staatsbesuch war, dann konnten nur westdeutsche Journalisten dahin in den Pool. Und wenn jemand aus der DDR kam, Herr Honecker, dann konnten nur die dahin. Wir mussten uns dann gegenseitig das Material besorgen. Und wir haben das immer auf die kurze Nummer richtig gut hingekriegt. Und dann haben wir beide darüber diskutiert und haben gesagt, wir müssten eigentlich den Gorbatschow selber fragen und nicht alle möglichen Menschen drumherum, die sich nicht so richtig einig sind. Und daraus ist diese Idee überhaupt entstanden, diesen Antrag zu stellen. Wobei, auch das gebe ich zu, wir waren nicht sehr zuversichtlich, dass das klappt. Weil es eben vorher noch nie jemand aus dem westlichen Bereich, in Moskau akkreditierter westlicher Journalist, kam da einfach nicht vor. Und dann hat es geklappt. Das hat mir das Signal gegeben, der hat ein Interesse daran, selber zu sagen, was er denkt darüber. Und auf Ihre Frage, Sie zielen ja wahrscheinlich auf was ganz anderes ab. Natürlich machen oder können Journalisten Politik beeinflussen, und zwar nicht zu knapp. Das können sie, und deswegen müssen sie sich auch dessen bewusst sein, dass das geht. Was nur nicht geht, und das ist meine feste Meinung, dass Journalisten versuchen, selber Politik zu machen, das finde ich grenzwertig, ist zu wenig gesagt. Das finde ich daneben. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist, Politik zu erklären. Und wenn irgendwelche Fragen im Raum stehen, die so keine feste Antwort haben, dann diejenigen, die kompetent sind und die man dazu auch befragen muss, dann zu einer Antwort zu drängen. Aber nicht zu versuchen, selber Politik zu machen. Das, ja.
Und hat sich da in Ihrer Wahrnehmung was geändert in den letzten 40 Jahren quasi? Wird das heute eher versucht?
Ich mache das jetzt nun schon eine ziemlich lange Zeit. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass sich das Selbstverständnis von Journalismus gewandelt hat. Und dass es heute mehr darum geht, Politik zu beeinflussen, also lieber Politik zu machen. Dass es heute mehr darum geht, die Menschen auf den richtigen Weg zu führen. Also so zu sagen, wir wissen, was gut ist, und also das ist nichts und das ist gut. Das bei manchen ja auch unter dem Begriff Haltung zeigen läuft. Ich finde Haltung zeigen in Ordnung, wenn man nicht jeden Tag sein Fähnchen in den Wind hängt, dann ist es in Ordnung. Aber wenn Haltung zeigen heißt, dass man sich in einer Debatte oder in einem Meinungsstreit auf eine Seite stellt, dann ist Haltung zeigen der Tod von Journalismus für mich.
Ja.
Denn wer sind wir denn? Wir sind auch nur ganz normale Menschen und haben einen Dienstleisterjob, wenn Sie so wollen. Wir müssen die Dinge erklären, die Menschen, die das Glück haben, in Demokratien zu leben, die Menschen befähigen, sich zu entscheiden, zu wählen. da müssen wir sozusagen die Basis dafür liefern, dass sie möglichst viele Informationen haben, auf deren Basis sie dann möglichst gute Entscheidungen treffen. Aber nicht ihnen vorgeben, welche Entscheidungen sie zu treffen haben.
Ja, mit der Frage wollte ich Sie ja auch extra in dieses Feld so ein bisschen locken, weil die Versuchung ist natürlich da, aber natürlich muss man versuchen, dem zu widerstehen. Noch eine Sache, Sie waren ja auch für die ARD oder wahrscheinlich auch für den WDR, wie Sie gerade sagten, in New York. War, glaube ich, eine Urlaubsvertretung, eine vorübergehende Geschichte. Dennoch, worin bestand denn der größte Unterschied für Sie zwischen der Arbeit, der journalistischen Arbeit jetzt in New York und in Moskau?
Boah, da hätte ich mir vorher mal Gedanken drüber machen sollen.
Wir haben nicht alles abgesprochen.
Nee. Sagen wir so, New York war sehr eindrucksvoll. Also ich war total begeistert davon. Kann ich bei der Gelegenheit ja vielleicht auch mal sagen. Ich war ja auch German Marshall Fund Fellow und hatte das Glück, 6 Wochen lang durch die USA zu reisen und finde das Land und auch die Menschen alles wunderbar. Ich habe auch amerikanische Freunde, ich habe auch ukrainische Freunde, ich habe auch russische Freunde. Ist ja manchmal ganz wichtig, das zu betonen. Übrigens auch französische. So, aber das Arbeiten in zu der Zeit in New York damals, das war Anfang der 80er, das war eher, wenn ich jetzt sage normal, das war was anderes als 87 in Russland oder in der Sowjetunion. 87 hat man gemerkt, dass sich die Welt verändert. Als ich da in New York gearbeitet habe, das war einfach nur toll, also spannend. War ich ja auch noch relativ jung und was man da alles machen kann und habe auch, Reportagen in Sing Sing gemacht oder Rikers Island, so wie das mit den Gefangenen da ist, oder eben Kultur, jede Menge, oder was weiß ich, Dachgärten, oder natürlich hat man sich dann auch Dinge ausgesucht, die ein bisschen spektakulär waren, weil man dann die größte Chance hatte, das auch im Weltspiegel unterzubringen. So. Nein, aber bei damals in der Sowjetunion habe ich irgendwie doch schon gemerkt, dass es eine historische Dimension hatte. Ich bin sonst mit solchen Bezeichnungen eher zurückhaltend, aber da tat sich was. Das war ja auch der Grund, warum ich nach der Zeit in der Sowjetunion nicht das gemacht habe, was das Normale gewesen wäre, dann nach Washington zu gehen, ne, als Korrespondent. Und dann kommt man wieder und dann wird man Chefredakteur oder sowas. Alles schön und gut, aber ich hatte nach dieser Zeit, das waren ja nur 4 Jahre, aber 4 entscheidende Jahre, das Gefühl, dass ich das Thema nicht verlieren sollte, sondern dass ich mich damit weiter beschäftigen sollte. Und das hat dann nach einem Jahr Beurlaubung, um das ich gebeten hatte, um mir klar darüber zu werden, wie es weitergeht, dazu geführt, dass ich dann gekündigt habe beim WDR und habe mich halt mit diesem Thema weiter beschäftigt.
Und die Moskauer Zeit ist regulär immer nach 4 Jahren
beendet? Nein, das nicht. Nein, das erste war ein 3-Jahres-Vertrag. Das ist, glaube ich, so das Normale, ein 3-Jahres-Vertrag. Und dann wäre das Normale gewesen, dass ich 2 Jahre verlängere. Und dann habe ich gesagt, ich möchte erstmal nur 1 Jahr verlängern. Ich war ja mit meinem Mann da. Und es war wirklich eine ziemlich anstrengende Zeit, das kann man nicht anders sagen, von 87 bis 91. Wunderbar, aber eben auch wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Und dann dachte ich, dann ist auch gut, also sich mit diesem Land weiter zu beschäftigen, sowohl journalistisch als auch wissenschaftlich, was auch immer, ist was anderes, als Korrespondent ständig zur Verfügung zu stehen, alles Mögliche zu machen. Also, und das Problem, was es damals ja auch gab, gibt es auch heute noch, nur heute ist es personell, glaube ich, anders ausgestattet, dass man eigentlich immer in Moskau bleiben musste, weil das war immer irgendwas, Volksdeputiertenkongress oder, keine Ahnung, eine neue Partei oder irgendwie so. Also in Moskau tat sich nun eine ganze Menge, aber im Rest des Landes auch. Und der Rest des Landes erstreckt sich über 11 Zeitzonen. Ja? Also immer, wenn man dann meinetwegen in Ostsibirien war oder in Mittelasien, wo auch immer, war man eigentlich falsch, weil eigentlich hätte man in Moskau sein müssen. Also dieses Zerrissensein geht auch ja, auf die Substanz, auf die Dauer. Aber ich möchte es nicht missen.
Sie haben bestimmt nicht. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben dann gekündigt beim WDR, aber Sie haben ja auch eine Klage geführt im WDR, weil Sie als Frau schlechter bezahlt wurden als ein Mann für dieselbe Tätigkeit.
Als ich nach Moskau ging, also die Korrespondenten im Ausland haben einen Vertrag X. So, und als ich nach Moskau ging, wurde ich dann ins Chefzimmer zitiert und gesagt, also wir haben jetzt da ein Problem. Also mit dem Vertrag, das geht nicht, weil die Planstelle brauchen wir für eine andere Sendung, die wir gerade aufbauen. Aber sobald wieder eine frei wird, kriegen sie die. Habe ich natürlich nicht gekriegt, während der ganzen Zeit nicht. Und das hat mich auch nicht so wahnsinnig irritiert. Geärgert hat es mich schon. Aber was mich dann geärgert hat, als ich zurückkam und der nächste männliche Kollege dahin kam, der bekam ohne weiteres wieder diesen Vertrag X. Und dann habe ich versucht, durch Gespräche das zu klären. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, so, dann will ich es jetzt wirklich wissen. Und dann habe ich geklagt und ich habe verloren aus formalen Gründen. Aber so ist das halt.
Gab es denn damals keine Gleichstellungsbeauftragte beim WDR?
Wahrscheinlich noch nicht, keine Ahnung.
Sie haben vorhin Ihren Mann erwähnt. Ihr Mann hat Ihnen ja auch diesen Haarschnitt kreiert. Und er war ja Ingenieur. Ich bringe das nicht so ganz zusammen.
Mein Mann war Bauingenieur und der hat relativ früh die Idee gehabt, dass mir kurze Haare stehen müssten. Ich hatte immer lange Haare und finde lange Haare auch nach wie vor sehr, sehr schön. Aber meine waren nicht so schön, wie man sie vielleicht haben sollte. Und da sagt er, mach doch nichts, schneid doch ab. Und dann bin ich zum Friseur gegangen und habe mir eine Kurzhaarfrisur verpassen lassen, nachdem ich so ein Jahr überlegt habe. War aber nicht zufrieden. Und dann meinte mein Mann, weißt du was, lass mich doch mal. Und ich habe sehr viel Vertrauen zu ihm. Ich habe gesagt, okay. Und er sagte noch, wenn es in die Hose geht, dann hol mir eine Perücke. Ist aber nicht in die Hose gegangen. Und dann hat er das so kreiert und es ist halt auch so geblieben. Und mein Mann ist letztes Jahr gestorben und er hat vorher einer Friseurmeisterin erklärt, wie es geht. Und sie ist wirklich voll der Bewunderung und hat gesagt, sie hätte noch nie erlebt, dass jemand, der das nicht gelernt hat, weil das ist nicht einfach, dass er das so hinkriegt. Ja.
Ja, und es sitzt grandios.
Das hat er gehört.
Gut. Auf jeden Fall hatten Sie wirklich sehr viel Vertrauen zu Ihrem Mann. Ja. Also ich dürfte meiner Frau nie die Haare schneiden. Aber ich könnte es auch nicht. Wir schwenken jetzt doch mal ein zum weiteren Thema. Sie sind oder waren Mitglied im Lenkungsausschusses des Petersburger Dialogs. Also ich überspringe jetzt mal kurz ein bisschen die Zeit. Sie wurden eine Autorin nach der Journalistenzeit, haben auch an Hochschulen gelehrt, sich ein bisschen wissenschaftlich betätigt, aber auch viel in Büchern. Und seither ist eigentlich Russland das Thema für Sie. Und ich vermute mal, darüber sind Sie auch in diesen Lenkungsausschuss des Petersburger Dialoges letzten Endes dann berufen worden. Und Sie haben dort auch sicherlich Putin gesehen, getroffen, wie auch immer. Kennen oder kannten Sie ihn nur aus diesem Anlass oder haben Sie ihn auch beruflich oder irgendwie anders kennengelernt?
Nee, also kennengelernt würde ich auch also übertrieben halten, die Formulierung, weil kennengelernt habe ich ihn nicht, ich habe ihn getroffen. Und zwar eben im Rahmen dieser Petersburger Dialoge, die einmal in Deutschland wechselweise dann und im nächsten Jahr dann wieder in Russland stattgefunden haben. Ist ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Und da diese Treffen des Petersburger Dialogs immer gekoppelt waren an Regierungskonsultationen, war es dann ganz normal, dass bei bestimmten Veranstaltungen war dann eben Frau Merkel und Herr Putin oder eine gewisse Zeit war es ja dann auch Herr Medvedev und Frau Merkel. Dann hat man halt, ja, was weiß ich, sich irgendwo gegenüber gesessen oder auch mal die Hand gegeben. Aber das war es dann auch, ja.
Und dennoch gewinnt man ja einen Eindruck, ja, wenn man jemanden sieht. Und wie fiel dieser Eindruck bei Ihnen aus?
Was mir aufgefallen ist, dass er sich sehr dafür interessiert hat, was in diesen Arbeitsgruppen erarbeitet wurde. Er hat also auch gezielt nachgefragt, was man dann mit diesen Arbeitsergebnissen, wie man die dann vielleicht auch politisch umsetzen könnte, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr interessiert, sehr strukturiert auch. Und ich glaube, er ist tatsächlich auch Ich meine, von heute aus betrachtet ist das, kommen wir sicher auch noch gleich zu. Aber ich denke, dass er ein sehr, sehr intelligenter, strategisch denkender Politiker ist.
Genau, wir reden ja über Politik. Und da war mein Gedanke, ist es eigentlich zur Beurteilung von Politik überhaupt sinnvoll und hilfreich, wenn man den Menschen kennt?
Gute Frage. Sagen wir so, man kommt ja als Journalist immer in die Situation, als politischer Journalist, dass man eine gewisse Nähe braucht, um Informationen zu bekommen, dass man auch Vertrauen schaffen muss, um Informationen zu bekommen, dass man sich aber um Himmels Willen nicht vereinnahmen lassen darf und eben die Nähe nicht zu groß sein lassen darf. Und ich rede jetzt gar nicht von der Zeit in Moskau, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auch wenn man hier in Deutschland, also innenpolitisch arbeitet, dann ist es sehr heikel, finde ich, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man sich privat einladen lässt, finde ich es schwierig. Ja? Also ich habe das immer versucht zu vermeiden. Ich habe auch versucht zu vermeiden, zu duzen. Weil selbst wenn man sich das bewusst macht und sich nicht davon beeinflussen lassen möchte, ich denke doch, dass es was macht. Also solche Dinge. Da muss jeder für sich selber einen Weg finden. Und es kann, ich glaube, es gibt auch nicht so eine Gebrauchsanweisung erstens, zweitens, drittens. Ich glaube, dass man abwägen muss in verschiedenen Situationen. Übrigens in dem Zusammenhang meine Meinung, aber ich glaube, dass man als Journalist nichts in der Partei verloren hat. Es gibt ja genug Journalisten, die Parteimitglieder sind. Und zwar, ich finde, man hat so viele Stolpersteine im journalistischen Alltag zu bewältigen, dass man sich nicht noch zusätzlich was ans Bein binden muss. Denn ich hätte gar nicht mal Angst davor, dass mich die Partei unter Druck setzt, dass ich irgendwas mache. Sondern ich habe viel mehr Angst davor, dass ich mich unter Druck setze. Weil, wenn ich jemand aus meiner Partei, jetzt als Beispiel, kritisch befrage, dann kann ich übers Ziel hinausschießen, weil ich den anderen beweisen möchte, dass ich kritisch bin. Ja, also was soll das alles? Von daher verbietet es sich für mich als Journalist, in eine Partei einzutreten. Natürlich hat jeder auch seine Meinung. Und es ist halt jeden Tag aufs Neue ein Kampf, sich dessen bewusst zu sein und sich selber gut zu kennen, um das einzupreisen in dem, was man macht.
Ja, wobei die Frage bezog sich wirklich darauf, was diese Nähe, also Parteimitgliedschaft finde ich auch, das ist unmöglich, aber alleine diese Nähe ist natürlich schon eine gewisse Belastung oder Beeinflussung. Kennen Sie auch von Parteitagen, kaum hat der oder die Vorsitzende die Rede gehalten, strömen die Leute auf einen ein, also die Parteileute, und sagen, das war eine großartige Rede. Ist Ihnen das aufgefallen, die ist so und so zu sehen? Und man ist ja gar nicht mehr frei, wenn man sich in diesem Feld so bewegt. Und es beeinflusst natürlich schon. Insofern bin ich jetzt auch beruhigt, dass Sie Putin kaum kennen. Das ja. Finde ich an der Stelle, ja. Zu Putin an sich, wir kommen ja gleich noch zum Krieg, aber wenn man jetzt russisch denkt, also innerrussisch quasi, wer könnte denn eigentlich Putins Nachfolger werden?
Da möchte ich mich wirklich nicht dran beteiligen, weil das an irgendwelchen Spekulationen, das kann man so auch nicht sagen. Also ich wüsste es nicht. Natürlich wird irgendwann ein Nachfolger da stehen, aber ich mach's mal von der anderen Seite. Die für meine Begriffe naive Überlegung, wir müssen jetzt nur warten, bis Putin weg ist, so oder so, und dann kann man mit dem Nachfolger vernünftige Politik machen, das halte ich für einen Trugschluss. Weil ich glaube, dass man, wenn man so denkt, mindestens einer Illusion aufsitzt. Es ist nicht so, als ob in Moskau alle oder in Russland alle in den Startlöchern stehen, dass endlich der Putin weg ist und nun, wenn dann der weg ist, dann machen wir alle auf Freundschaft mit dem Westen und Reform und ich weiß nicht was. Ich möchte fast sagen, das Gegenteil ist der Fall. Putin steht zurzeit in Moskau wesentlich mehr von denjenigen unter Druck, die das alles noch eine Nummer härter haben wollen, als von denjenigen, die auf Reformen pochen. Das, ich sage dann immer, es ist leider Gottes auch, sind viele vertane Chancen, weil es hat ja die Möglichkeit gegeben, dieses Fenster, was wir hatten Anfang der 90er Jahre, das war ja wirklich ein Fenster, des, der Ost-West-Konflikt war vorbei, der Kalte Krieg war vorbei. Alle haben darauf gewartet, dass man miteinander gute Dinge macht, wirtschaftlich, kulturell, politisch. Das ist ja leider aus vielen Gründen nicht genutzt worden. Und dieses Fenster ist leider Gottes, das ist jetzt erstmal auf lange Sicht, fürchte ich, zu.
Mit diesem Fenster beschäftigen sich ja auch viele ihrer Bücher oder einige ihrer Bücher und mehrere davon, also unter anderem Eiszeit und Russland verstehen im Beck Verlag, sind zurzeit ja eigentlich nicht käuflich und Sie hatten sich da mit dem Verlag darauf geeinigt, dass die überarbeitet werden. Kommt das jetzt eigentlich so?
Ja, mit dem Überarbeiten, man muss so sagen, dieses Buch Russland verstehen mit dem Untertitel Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens. Das, was in dem Buch drinsteht, ist ja nicht falsch, weil ich habe die Chronologie der 2014, 2015, also die ganze Maidan-Geschichte, in der Zeit habe ich einfach versucht, die Chronologie darzulegen, die Zusammenhänge darzustellen. Nur in Angesicht des Krieges kann man so einen Titel natürlich niemandem mehr zumuten. Und wenn man sich dann vorstellt, dass so ein Buch in der Auslage liegt, beim Buchhandel ist es irgendwie, könnte zynisch wirken und Gefühle verletzen. Mit Eiszeit verhält es sich ähnlich. Da ist ja, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, ist ja nicht falsch. Und hat sich ja auch gezeigt im Grunde. Aber das geht heute nicht. Das zu überarbeiten ist, glaube ich, keine so richtig gute Idee. Ich denke, dass beide Bücher als zeitgeschichtliches Dokument verfügbar sein sollten. Bei Eiszeit ist es mir auch wieder gelungen. Bei Russland verstehen bin ich noch dran, eine Lösung zu finden. Und allenfalls kann man das mit einem, sagen wir mal, ein Vorwort oder Nachwort, weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt, also wie soll ich sagen, dieses Buch, diesen Text durchzugehen und da irgendwas zuzusortieren. Ich habe beide nochmal von vorne bis hinten durchgearbeitet und das, was da drin steht, ist nicht falsch. Es ist einfach, also die Dinge haben sich nicht geändert.
Also ich habe die, jetzt, ja, wie Sie ja wissen, ja, habe ich die auch beide gelesen, jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Abend. Ja. Und natürlich lese ich die auch erstmal anders als Sie und natürlich auch anders als vor dem 24.02. Ja. Mir sind schon ein paar Dinge aufgefallen. Also in Russland verstehen, da relativ am Anfang lassen sich lange darüber aus, ob die Krim jetzt von Russland im völkerrechtlichen Sinne annektiert wurde oder nicht. Und sie verneinen das. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum sie so lange an diesem Aspekt abarbeiten, weil die Annektierung der Krim ist ja erstmal, oder die Besetzung der Krim, wie sie es auch nennen wollen, sie ist erstmal mit Gewalt erfolgt und sie ist natürlich erst einmal ein Unrecht.
Ja. Es hat damals eine intensive Auseinandersetzung gegeben zwischen verschiedenen Völkerrechtlern. Und es ist bis heute, finden Sie noch genug Völkerrechtler, die sich mit dem Begriff Annexion für dieses Verfahren sehr schwer tun. Wer es möchte, kann es ja, wie gesagt, nachlesen, die einzelnen chronologischen Schritte. Es war sicher, bestimmte Dinge waren völkerrechtswidrig im Verhalten, also beispielsweise, wenn sich russisches Militär auf der Krim bewegt hat, außerhalb der festgelegten Pachtgebiete, das war völkerrechtswidrig. Aber was die Abstimmung betrifft zum Beispiel, was das ganze Verfahren betrifft zum Beispiel, das ist keine gewaltsame Landnahme gewesen. Ich werde mich darauf jetzt nun nicht einlassen, auf die einzelnen Dinge. Ich habe damals das akribisch recherchiert und habe das, was ich dazu rausgefunden habe, auch entsprechend aufgeschrieben. Davon muss man nichts zurücknehmen. Man kann anderer Meinung sein. Aber das ist ja auch der Sinn und Zweck wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Und ich bin also nicht ein Solitär, der sich mit dem Begriff Annexion schwer tut. Es war damals auch insofern sehr wichtig, diesen Begriff zu thematisieren und zu untersuchen, weil Annexion ist neben Völkermord der einzige legitime Grund, Krieg zu führen.
Jetzt kam es ja genau umgekehrt.
Ja.
Also von daher, aber ich fand jetzt, wir müssen jetzt nicht da stundenlang drüber reden, aber die Befragung fängt erst statt, nachdem die Krim besetzt war. Also natürlich unter Gewalteinfluss. Insofern ist sie halt
das ist nicht so
doch
einfach.
Nicht so ganz
ohne. Nein, es ist wirklich nicht so ganz so einfach, weil da ist die Chronologie wirklich wichtig. Ja? Nur nach dem Motto, waren erst die grünen Männchen dann und dann die Abstimmung oder wie ist das gelaufen? Und da sind die Details wirklich wichtig. Die wirklich wichtig, um Zusammenhänge darzustellen. Und was ich in dem Zusammenhang einfach auch wichtig finde, dass man zumindest eine andere Lesart, die es gibt, dass man die darstellt, dass man die auf den Tisch legt. Und dann kann man ja immer noch darüber reden, was man von dem Tisch wieder runternimmt. Also, dass man nicht nur ein Narrativ bedient.
Deshalb sitzen wir hier.
Ja.
Trotzdem, es ist ja mehr als nur die Titel, die jetzt quasi nach dem 24.02. anders erscheinen. Es sind dann doch auch die Inhalte. Und wenn Sie auch sagen, ja, vielleicht mit einem Vorwort, und Sie haben es gesagt, Sie sehen keinen Grund, etwas zurückzunehmen, aber würden Sie es nochmal so schreiben? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Boah, das ist schwer zu sagen. Aber wenn ich zum Beispiel an Eiszeit denke, da habe ich die Chronologie, die Geschichte seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wie Russland quasi wiedergekommen ist. Ich habe mich mit den ganzen Vorgängen, was Syrien betrifft, beschäftigt, dargestellt. Ich habe vor allen Dingen, was die Abrüstungsverträge und das Zerbröseln derselben, alles was mit dem Raketenabwehrsystem, was sich da alles abgespielt hat. Ich habe intensiv, das war übrigens, sagen wir mal so, der richtig gute Punkt bei dem Buch Eiszeit, das ist meines Wissens das erste, was diese geleakten, also die WikiLeaks ausgewertet hat. Das war ziemlich viel Arbeit. Vor dem Hintergrund auch die ganzen Vorgänge um den Georgienkrieg, wo ja immer behauptet wird, Russland hätte Georgien angegriffen. Und wo, das hat sich einfach so durchgesetzt. Ja, und es ist ja auch sehr praktisch, weil man ja sagen kann, na ja, ne, das haben die ja damals schon so gemacht, da haben die Georgien angegriffen, jetzt greifen sie die Ukraine an, machen die immer so. Nein, die Dinge bei Georgien sind ganz anders gelaufen. Und dann denke ich schon, dass es wichtig ist, sich ohne Schaum vor dem Mund einfach mal die Chronologie anzugucken. Das ist die Aufgabe, finde ich, nach wie vor von Journalisten. Und das habe ich darin gemacht. Also das halte ich schon für sinnvoll. Ja.
Ja, ich habe mir natürlich, also Eiszeit ist, Sie können gerne klatschen, ich wollte das nicht abwürgen. Eiszeit ist natürlich sehr faktenreich, das ist richtig.
So richtig was zum Nachschlagen ist das.
Das ist wirklich zum Nachschlagen. Ansonsten schreiben Sie schreiben sehr gut, sehr unterhaltsam. Es nimmt einen mit, die Texte, und das ist bei Russland Verstehen stärker ausgeprägt als bei dem anderen Buch Eiszeit. Und ich habe mir trotzdem noch so ein paar Aussagen rausgesucht. In Russland Verstehen schreiben Sie auch, dass Putin in der Ostukraine eine Art Föderalisierung anstrebt. Ja. Aber das ist jetzt wirklich alles Schnee von gestern.
Das ist es, glaube ich, nicht. Aber das wird die Zukunft zeigen. Insofern, wenn Sie mal überlegen, die Vereinbarung, die es ja fast gegeben hat, Ende März, ja, Anfang April ja, zwischen der Ukraine und Russland. Und was ich so höre, Russland könnte sich mit einer Dezentralisierung, oder ich fange anders an, hätte es eine Dezentralisierung gegeben in der Ukraine, bin ich davon überzeugt, das muss nicht stimmen, aber ich bin davon überzeugt, dass es den Krieg nicht gegeben hätte. Das hat es aber nicht gegeben. Und von daher ist die Situation eine ganz andere geworden. Ich glaube nicht, dass Russland auf die Krim verzichten wird. Ich bin auch sicher, dass man in Washington längst begriffen hat, dass das so ist. Und mit den östlichen Gebieten, ja, muss man sehen, wie man damit umgeht. Aber ich denke, wenn man von russischen Sicherheitsinteressen spricht, dann winken ja viele Menschen ab und sagen, was soll das, das Riesenland und wer will denn Russland schon was? Auch da, wenn man sich mal die Einzelheiten anguckt und wie sich die Lage für Russland darstellt, einfach mal aus russischer Perspektive, die muss man ja nicht teilen, aber muss sie wenigstens mal kennen, dann denke ich, kann man über diese Dinge auch substanzieller reden und sie halt auch zum Gegenstand von ernstzunehmenden Verhandlungen machen.
Ja, das ist die eine Sichtweise, die ich auch sehr interessant finde. Demgegenüber gibt es halt schon eine gewisse Emotionalität, auch weil es einfach Krieg ist und weil Krieg natürlich der schlimmste Zustand ist, in dem sich ein Mensch begeben kann. Und Sie schreiben auch an einer Stelle, dass Sie es auch in Russland verstehen, wenn es um Russland geht, trieft, also bei uns quasi, das Barbarische aus jeder Silbe, kann ich nur sagen. Aber Putins Feldzug ist natürlich barbarisch ohne Ende.
Ja, aber also, kennen Sie einen Krieg, der nicht barbarisch ist?
Nee, das war meine Einführung. Eben, ja,
damit will ich überhaupt nichts, um Gottes Willen, nichts rechtfertigen. Ganz und gar nicht. Das ist ja das. Ich verurteile diesen Krieg, wie oft soll ich es noch sagen? Nichtsdestotrotz enthebt einen das ja alles nicht, die Vorgeschichte zu analysieren, um eine vernünftige Zukunft hinzukriegen. Also, und wenn ich das an der Stelle vielleicht auch einflechten darf, mir geht auch die Heuchelei auf die Nerven, ist zu wenig gesagt. Aber die Brutalität in diesem Krieg unbenommen. Und ich möchte nicht wissen, was sich da alles abspielt. Wirklich nicht. Glauben Sie ernsthaft, dass sich Saudi-Arabien in Jemen anders benimmt? Glauben Sie ernsthaft, dass Aserbaidschan, was wir ja jetzt mehr oder weniger umwerben, und die sind ja sogar eingeladen worden zu diesem erweiterten EU-Gipfel da nach Prag, die haben kurz vorher Armenien angegriffen, und zwar nicht nur Karabach, sondern armenisches Kernland, mit Toten, mit zivilen Toten. Wie soll ich sagen, das will ich wenigstens, dass es im Kopf ist. Ich will das nicht gegeneinander rechnen. Oder es gibt ja dann auch Menschen, die sagen, ja, ja, whataboutism, ne, so. Das ist es nicht. Sondern ich möchte der Heuchelei was entgegensetzen. Und ich möchte diesem Messen mit zweierlei Maß etwas entgegensetzen. Ich glaube, es gibt kein Russland-Buch von mir, wo ich nicht ein Kapitel habe mit zweierlei Maß oder Gut und Böse, um diese Dinge, die so offensichtlich sind, Menschen mit der Nase drauf zu stupsen, damit man auch im Sinne von Freund-Feind-Bildern vielleicht sowas wie Aufklärung betreibt. Und da kann man kann eine lose Blattsammlung machen. Ja, jeden Tag kommt da was dazu.
Aber die Heuchelei steigt natürlich mit der Distanz. Tschetschenien hat hier niemanden interessiert. Die Ukraine interessiert, weil es einfach nah ist, weil auch Verbindungen
da sind. Das glaube ich nicht, weil es nah ist, sondern weil es geopolitisch eine andere Bedeutung hat. Ja.
Es ist in Raketenreichweite und es gibt einfach viele Verbindungen zu Ukrainern. Also Ukrainer haben hier auch schon gelebt vor dem Krieg. Also von daher glaube ich, dass es da ein bisschen.
Übrigens in dem Zusammenhang vielleicht noch Folgendes, weil das auch immer, habe ich jetzt neulich wieder verstärkt in der Berichterstattung gehört, dass Putins Ziel sei, die Ukraine und die Ukrainer zu vernichten. So. Alles, was ich so höre, auch aus den russischen Medien, so, das ist nicht der Punkt. Denn Ukrainer und Russen, das ist was ganz Spezielles. Das will ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Aber das ist wirklich eine tragische Geschichte, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Weil das wird auch lange dauern, bis die Verletzungen überhaupt irgendwie heilen können. Aber diese Völkermordabsicht mit Blick auf Ukraine, der fehlt bei aller Brutalität und was sich da abspielt. Aber das ist nicht die politische Absicht Russlands oder Putins. Das ist, ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen, aber ich will nur auf Folgendes raus. Das hat das zu dämonisieren, das so hochzuhängen und das als Grund zu nehmen, nicht zu reden. Das ist ja das, was wichtig wäre, denke ich. Und zwar egal in welcher Situation, ist es immer wichtig, Kriege werden beendet durch, wenn überhaupt beendet, durch Verhandlungen und dass man miteinander redet. Und nicht, dass man... Darf ich noch eins ergänzen? Ich tue mich auch schwer damit, wenn ich dieses Leid sehe und fühle mich hilflos und denke, möchte was machen. Meine Lösung ist dann nicht, Waffen zu liefern, wobei ich verstehe, dass die Ukraine die haben wollen, um sich verteidigen zu können. Verstehe ich alles. Aber wenn ich versuche, auf einer politischen Ebene zu denken, das ist nicht meine Aufgabe, aber das ist die von Politikern, dann muss ich davon abstrahieren und muss mich von diesen menschlichen Gefühlen befreien, um eine Lösung zu finden. Verstehen Sie, wie ich das meine? Das hat nichts mit inhuman oder mit brutal oder sowas zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass politische Kunst etwas anderes ist, als Waffen zu liefern.
Das Publikum versteht Sie, ich verstehe Sie auch. Ja. Ich will aber noch kurz wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, auf den Punkt vorher eingehen, weil Sie gesagt haben, ja, ich rede mich aus dem Kopf und Kragen. Sie drohen das zu tun, weil es nämlich, ja, weil es schon eine gewisse historische Tradition hat im Umgang mit Moskau, dass man immer rätseln muss, was ist denn eigentlich gemeint? Das ist auch ein bisschen, also aus westlicher Sicht, oft sehr schwer zu verstehen. Und mir ist aufgefallen, es gibt von Putin Zitate, in denen er sich selbst mit anderen Zitaten widerlegt. Also es ist extrem widersprüchlich, wie er sich auch äußert. Und da habe ich in einem Buch, das ist in Eiszeit, da haben sie mal so kleine Zitate, so wie so kleine Zwischentitel hervorgehoben. Und da ist ein Putin-Zitat, da war ich völlig platt. Es lautet, wer die Sowjetunion nicht vermisst, hat kein Herz. Wer sie zurücksehnt, hat keinen Verstand. Ja, sicherlich, aber glauben Sie ihm?
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Ich glaube ihm tatsächlich, weil wenn man sich die verschiedenen Amtszeiten von ihm beguckt und die Reden in den verschiedenen Amtszeiten, in der ersten Amtszeit, die Avancen, die er ja förmlich dem Westen gemacht hat, die waren ja gigantisch, die hat nur keiner hören wollen. Das kann man auch Stück für Stück einfach runterdeklinieren, die Vorschläge, die gemacht wurden von russischer Seite, von Putin, und die im Westen, im besten Falle, sagen wir mal so, ignoriert wurden, im schlechtesten Falle gleich abgelehnt wurden. Und die Ideen waren ja gar nicht so schlecht. Also was Wirtschaft betrifft, was vor allen Dingen eben auch die Sicherheitsarchitektur betrifft, dass die nicht so bleiben konnte, wie sie war, weil die NATO nicht geschaffen ist für Regionalkonflikte. Die NATO war aus ganz anderen Gründen geschaffen. Das hätte man alles gemeinsam lösen können. In dieser ersten Amtszeit, meine These, wenn in dieser ersten Amtszeit Putins, wo es auch ganz erstaunliche Aktivitäten gegeben hat mit Blick auf Zivilgesellschaft, was die alles angestellt haben, um eine Zivilgesellschaft in Russland zu stärken, das war bemerkenswert, habe ich auch in irgendeinem anderen Buch beschrieben, hat hier kein Menschen interessiert. Wenn in dieser ersten Amtszeit in Russland das Gefühl hätte wachsen können, dass der Westen Russland akzeptiert auf Augenhöhe und nicht versucht, sich einzumischen, weil das nicht schnell genug geht und hier noch eine Reform und da was weg und so. Ich glaube, dann hätte sich Russland ganz anders entwickelt, weil ich bin davon überzeugt, dass eine Gesellschaft sich freier und auch experimentierfreudiger gibt, wenn sie sich akzeptiert und eingebettet fühlt und nicht misstrauisch beäugt oder bevormundet oder irgendwie sowas. Das kann man, denke ich, an vielen Dingen auch Punkt für Punkt so abarbeiten, dass sich das so entwickelt hat.
Aber es gab halt schon ein tiefes Misstrauen, vielleicht auch berechtigt. Also wenn man jetzt den Krieg sieht, würde ich sagen, vielleicht doch nicht ganz so unberechtfertigt, wie ich auch selbst immer früher dachte. Und es ist halt sehr schwer, es einzuschätzen, auch diese Ehrlichkeit. Also auch Putins Bundestagsrede war natürlich auch rhetorisch ein Meisterstück. Es war super und es gab ja auch Standing Ovations. Aber wie viel Wahrheitsgehalt quasi steckt dahinter?
Also ich würde davor warnen, jetzt alles im Rückblick zu bezweifeln und alles im Rückblick jetzt unter lang vorbereitetem Findentum. Ja. Nee, das denke ich, ist nicht so. Ich glaube tatsächlich, dass, und in der Zeit war ich ja auch oft dort, diese Anstrengungen, die unternommen worden sind, hätten sie ja nicht machen müssen. Die waren ernst gemeint und das war ja zwischendurch auch fast so was wie eine Art Hilferuf. Und es ist ja nichts draus geworden. Es hat ja sogar noch Ende, tut mir leid, dass das jetzt, aber ich hoffe, Sie verstehen mich immer noch. Es hat ja so Ende 21 hat es ja noch, zwar in relativ harscher, undiplomatischer Form, aber hat es ja noch Vorschläge gegeben von Russland, über die man wenigstens hätte diskutieren können. Ist ja nicht passiert. Was ich sehr interessant finde, und ich halte das für ein gutes Forschungsthema, wirklich mal herauszufinden, was der eigentliche Auslöser war zu diesem Zeitpunkt. Weil man könnte ja die Überlegung haben, hätte er auch schon vorher machen können. Ne? Putin hätte ja auch schon vorher die Ukraine überfallen können, zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht so westlich hochgerüstet war wie jetzt. Also warum jetzt? Denn ich quäle mich immer noch mit der Frage was der Auslöser war. Denn wenn Sie es nüchtern analysieren, ist es absolut nicht im Interesse Russlands. In keiner Beziehung. In keiner Beziehung. Es hilft nirgendwo weiter.
Hat man über die Besetzung der Krim auch gesagt? Da wurde hier vorgerechnet, das hält Russland 5 Jahre durch, danach ist es bankrott. Stimmte ja nicht ganz.
Also, nee, das stimmt, aber jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken. Fragen Sie mal weiter, vielleicht kommt
okay,
der Gedanke
dann wieder. Okay, dann mache ich mal trotzdem an der Stelle weiter. Und zwar, das eine sind diese geostrategischen Überlegungen, die Sie haben. Die sind sicherlich wichtig und die öffnen den Blick ein bisschen für das große Ganze. Es kommt aber jetzt trotz Saudi-Arabien und anderer furchtbarer Staaten kommt schon was hinzu bei Russland, was ganz besonders ist, die Zivilgesellschaft. Und da ist die Entwicklung eigentlich eine ziemliche Katastrophe, ehrlich gesagt. Wenn man nicht staatskonform quasi handelt, man wird mundtot gemacht, man kommt vor Gericht, man wird verprügelt, man wird vergiftet, ermordet, sonst was alles. Also jeglicher zivilisatorische Widerstand, gesellschaftlicher Widerstand quasi im Land wird repressiv unterdrückt.
Was jetzt ist, ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber das ist ja das, was ich eben versucht habe, auch anzudeuten. Ich bin schon davon überzeugt, dass die Situation, die wir heute haben, dass wir die nicht hätten, wenn wir in der ersten Amtszeit anders reagiert hätten. Jetzt nicht wieder, dass einige sagen, der Westen ist schuld, der Westen ist schuld. Nein, nein, nein. Nur, ich bin ja nun mal eine westliche Journalistin, also ist es ja mein Ding, meine Gesellschaft und mein Kreis zu versuchen, zu analysieren, was wir dazu beigetragen haben. Und ich denke, dass diese Analyse, so schmerzlich sie vielleicht auch sein mag, sein muss, um einen vernünftigen Weg für die Zukunft hinzukriegen. Denn eins, wenn man es mal ganz egoistisch betrachtet, wir schaden uns ja selber ziemlich stark. Und deswegen finde ich es für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, ich will mich jetzt nicht drücken, wie es in der russischen Gesellschaft, da sind wir uns einig, wie das läuft, ist abartig, geht nicht, geht überhaupt nicht, geht gar nicht. Nur, wie können wir daran was ändern? Jedenfalls nicht, indem wir versuchen, uns da innerlich einzumischen. Das hat ja vorher schon nicht funktioniert. Und alle Regime-Change-Versuche, die es gegeben hat in anderen Ländern, haben ja eigentlich auch nicht funktioniert. Also
aber können wir diese Bestrebungen trotzdem stärken? Man kann ja auch Zivilkräfte stärken.
Ja, aber wissen Sie, wie Sie die stärken? Indem Sie die Gesellschaft ihre eigene Geschwindigkeit fahren lassen. Und das haben wir nicht gemacht. Die Zivilgesellschaft war schon mal stärker in Russland. Und wenn man dann diejenigen, die innerhalb Russlands mit Reformen arbeiten oder an Reformen arbeiten, wenn man die dann ungefragt aus dem Westen pusht, ja, was glauben Sie denn, wie das Standing in der eigenen Gesellschaft dadurch wird? Dadurch stärkt man sie nicht, sondern man schwächt sie. Also das denke ich schon. Aber ich will nur noch den Gedanken für unsere Gesellschaft. Ich glaube, dass man das, was uns ja alle bewegt, also der Krieg ist ja noch nicht zu Ende und wer weiß, vielleicht dehnt er sich auch aus, so wenig Vertrauen wie da ist. Ja, irgendeine kleine Geschichte, ein Missverständnis, was weiß ich. Dass man über diese Ängste und über diese Überlegungen und auch über die Dinge, die uns selber schaden, dass man in unserer Gesellschaft darüber einfach offen debattieren muss. damit unsere Gesellschaft zusammenhält und sich eben nicht polarisiert, was so der Fall ist.
Ich will es gar nicht unser eigenes Verhalten da quasi jetzt ausnehmen aus dieser Analyse. Aber ich möchte ein bisschen noch stärker den Blick doch nochmal in Richtung Russland lenken, weil Sie einfach da Einblicke auch haben. Was mich überrascht, ist dieser relativ schwache Protest eigentlich gegen diesen Krieg. Sie haben vorhin selbst gesagt, es sind Brudervölker, sie verstehen sich so, es sind ganz, wirklich ganz jahrhundertealte Traditionen, Verbindungen. Und man bekommt da relativ wenig davon mit. Ist das jetzt die Repression oder ist es quasi die Zensur? Sind die alle Gehirn gewaschen, dass sie es nicht erkennen? Oder was ist da der Grund?
Ich glaube nicht, also von wegen alle Gehirn gewaschen oder so. Ich denke mal, dass es auch in der Gesellschaft, wie auch in unserer, eine gewisse schweigende, also so ein Stichwort Schweigespirale und so, das gibt es da sicher auch. Dann mit Sicherheit die Angst davor, in irgendeiner Form Repressalien zu erleiden. Ich kann Ihnen nicht analysieren, woran das liegt, die einzelnen Dinge. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man sich, was ja von unserer Seite oftmals als Argument gebracht wird, dass die Gesellschaft, also dass die Entwicklung in der Gesellschaft dazu führen kann, dass Putin abgewählt wird und dass dann das Paradies ausbricht, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert. Das wird nicht passieren, das glaube ich nicht.
Aber auch ohne Paradiesvorstellung, es wird uns ja immer suggeriert, quasi kommen erst die Zinksärge nach Hause, rebellieren die Mütter. Es wird uns ja immer vermittelt, als ob da wahnsinnig viel passieren würde. Ich sehe es nur nicht.
Ja, doch, ich meine, doch innerhalb der Gesellschaft, da ist schon was los. Aber es ist jetzt nicht so, wir warten jetzt darauf, dass dann zu zigtausenden die Menschen auf die Straße gehen und, weiß ich nicht, Putin aus dem Kreml jagen oder wie. Das ist unrealistisch.
Sehen Sie Putin eigentlich jetzt, er ist einerseits natürlich ganz klar geschwächt. Also er hat einen Krieg begonnen, hat sich vollkommen verkalkuliert. Auch militärisch läuft es überhaupt nicht gut. Und jetzt innenpolitisch betrachtet, doch mal diese russische Sicht, sehen Sie ihn eigentlich als sehr geschwächt an oder anders formuliert? Ist er eigentlich überhaupt noch stark genug, um auch Friedensverhandlungen zu führen?
Auf die Friedensverhandlungen komme ich gleich. Aber ich will sagen, ich halte es für sehr schwer, von hier aus zu bestimmen, mit einer gewissen Sicherheit, wie seine Situation jetzt ist. Dafür fehlen uns zu viele Informationen. Also mir jedenfalls.
Das hatte ich jetzt gehofft, dass Sie das nicht sagen.
Ja, aber weil alles andere ist wirklich Kaffeesatzleserei und Spekuliererei. Viele Dinge, die weiß man nicht, die man wissen müsste, um das Gerüst zusammenzukriegen. Was Friedensverhandlungen betrifft, Waffenstillstand wäre ja schon mal schön als Anfang. Ich meine, was ja auch jedem klar ist, ohne Washington wird da nichts laufen. Also nur Kiew und Moskau zusammen, das wird nicht gehen. Was auch ja oft so diskutiert wird, so nach dem Motto, es darf keinen Diktatfrieden geben, klar. Aber es könnte ja sein, oder man könnte ja auch mal die Überlegung haben, dass vom Westen her, und das läuft ja auf Washington raus, dass man mit Kiew vielleicht mal, wenn es denn im Interesse Washingtons wäre oder ist, dass man Kiew sozusagen zu den Verhandlungen trägt. Da gibt es ja Möglichkeiten, ne? Was Sicherheitsgarantien betrifft, was Aufbauhilfen betrifft, was all sowas betrifft, damit man diesen Krieg beenden kann. Und dann kommt man natürlich wieder auf Interessen. Wer hat welche Interessen? Russland hat sicher kein Interesse, den Krieg weiterzuführen. Kiew kam euch jetzt mal aus, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Bevölkerung das auch nicht hat. So. Welches Interesse hat denn Washington, den Krieg noch weiterlaufen zu lassen oder vielleicht doch zu beenden? Mich irritieren Aussagen amerikanischer Politiker, die sagen, das Kriegsziel ist, Russland zu ruinieren. Das Kriegsziel ist, Russland klein zu machen. Und dann,
aber das war am Anfang, das hört man jetzt auch nicht mehr.
Ja, genau, es ist eben jetzt etwas zurückgegangen. Und es gibt ja auch Hinweise darauf, dass unter der Decke so das eine oder andere läuft. Und es gibt auch ein paar Aussagen so von Biden, wo man auch rein interpretieren kann, dass da vielleicht doch irgendwas läuft in nächster Zeit. Er hat zum Beispiel auch gesagt, ich kriege das jetzt wörtlich nicht mehr zusammen, aber so, es würde ihn interessieren, also welchen Ausweg Putin sieht oder wie er sich das vorstellen kann. So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Ja, das wäre ja zumindest schon mal eine Basis. Aber es gibt genug und ich frage mich, warum. Und auch bei uns, sowohl in der Presse als auch in der Politik, die eigentlich eher auf ich möchte jetzt nicht Kriegshetze sagen, aber doch die Spirale immer noch ein Stückchen weiter drehen. Ne? So, dass man diesen Verbrecher doch nicht davonkommen lassen darf. Menschlich alles verständlich, aber was soll das, worauf soll das politisch rauslaufen mit Blick auf Frieden?
Ich begreife das eher so als Durchhalteparolen, aber ja. noch nicht als Kriegshetze an der Stelle. Aber es gab doch im November gab es ein ganz erstaunliches Ereignis, nämlich als zwei Irrläuferraketen auf polnischem Gebiet Zerstörung angerichtet haben. Und da hat die NATO und auch Washington sehr besonnen reagiert. Ja. Und dann frage ich mich an der Stelle, gibt es vielleicht einen sehr stabilen Draht zwischen Moskau und Washington, von dem man so sonst nichts wahrnimmt?
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich es vielleicht sagen, ja. Nein, aber ich denke mal, dass es da, und ich hoffe, das habe das von Anfang an gehofft, dass es, was ich so nenne, unterm Radar, dass also da doch das ein oder andere läuft, weil das kann ja ernsthaft niemand wollen, dass wir uns jetzt nun, was wir im Kalten Krieg mit Mühe verhindert haben, dass wir da nun jetzt reinschlittern in irgendeine Eskalation. Das, was mich dann auch wieder irritiert, was Kiew betrifft, Washington hat sofort abgemildert, ja, und sofort zurückgerudert. Und Selenskyj hat ja bis zum Schluss darauf bestanden, dass es ja doch irgendwie anders ist. Also, und was mich dann stört, als Mensch und auch als Journalist, dass die Verlautbarungen aus Kiew mehr oder weniger alle unkommentiert oder gar beklatscht bei uns verkündet werden, werden, als wäre das die einzige Sicht der Dinge. Das fehlt mir ohnehin und das würde ich mir auch mal wünschen, dass man mal darlegt, was sind denn eigentlich die Quellen, aus denen wir über den Krieg berichten? Und wenn man dann sieht, dass es im Grunde genommen so strategische Kommissionen sind, die ja auch mit dem Staat und mit dem Militär verbandelt sind, dann muss man doch als Journalist wissen, dass das eine gewisse eine Seite ist, ja, die ja nicht falsch sein muss, aber es ist eben nur eine Seite. Und deswegen bräuchte man vielleicht oder hätte man früher schon gebraucht auch viel mehr Berichte aus zum Beispiel diesen umstrittenen östlichen Gebieten der Ukraine. Aber wer dahin geht, ist ja dann schon fast unter Verdacht, Verrat zu begehen. Also sie müssen...
Er lebt auch gefährlich, der
das
dahin
auch,
geht.
Ja.
Also von daher sind, glaube ich, 14.000 Menschen gestorben inzwischen.
Ja, das ist ja auch sowas. Das hat also ja bei uns eigentlich in der Berichterstattung weniger stattgefunden. Ja, also dass was die Ukraine in den östlichen Gebieten gemacht hat, die haben auch die Infrastruktur zerstört, die haben das Wasser, die Wasserversorgung zerschossen, das hat uns nur nicht so interessiert. Insofern vielleicht eine Bemerkung, ich muss nochmal zwischendurch sagen, ne? Ich verurteile den Krieg, ich will aber trotzdem die Dinge, die sich so drumherum abspielen, nicht unter den Tisch fallen lassen. Es wurde jetzt neulich, als Putin bei irgendeinem Empfang als er darauf angesprochen wurde, dass sie ja jetzt nun die Infrastruktur so massiv kaputt machen. Und dann hat Putin gesagt, naja, die haben ja angefangen. Und dann haben die westlichen Beobachter mehr oder weniger gelacht oder gesagt, das ist ja nun lächerlich, was der da so erzählt. Was man im Hinterkopf haben muss, sind diese Dinge, die in den östlichen Gebieten der Ukraine, also in Lugansk, in Donetsk, von Kiew aus veranlasst wurden. Und was man auch nicht vergessen darf, diese Brücke nach Kertsch, diese Kertschbrücke, die Verbindung zur Krim. Natürlich hat die Ukraine die auch angegriffen, um den militärischen Nachschub zu verhindern. Aber über diese Brücke läuft die gesamte Versorgung für die Krim, weil die Krim eben von der Ukraine auch kein Wasser und kein Strom mehr kriegt. Also das muss man einfach wissen, das macht es nicht besser. Und das erklärt es nicht oder das rechtfertigt gar nichts. Aber ich finde es so, also für die journalistische Hygiene besser, wenn das auch vorkommt.
Aber Dennoch ist halt der entscheidende Punkt, es rechtfertigt nichts. Und während wir jetzt hier reden, werden wieder neue Drohnen, Bomben, sonst irgendwas fallen. Und es werden wieder Menschen sterben. Ja. Und das ist halt wirklich in keiner Weise zu rechtfertigen.
Eben. Also. Und deswegen ist es so wichtig, egal aus welcher Ecke, sich zu überlegen, wie man da rauskommt. Und nicht sich hinzusetzen und sich damit zu zerfleischen, wer was, wann, warum, wie falsch gemacht hat oder wer schuld ist oder wie dramatisch und furchtbar das alles ist. Ja, aber da muss man doch raus wollen. Und
es
wollen
gibt
das nicht alle?
Ja, hier sicherlich. Aber es gibt einen, der will es auch, nämlich Macron. Und erst hat er gesagt, wir brauchen eine gesichtswahrende Lösung für Putin, was natürlich mit Kriegsverlauf immer schwieriger wird. Und seit neuestem verwendet er mehr die Formulierung Sicherheitsgarantien, was ein bisschen in die Richtung geht, was Sie vorhin sagten. Aber wie könnte denn, wenn Sie mal frei reden quasi, wie könnte denn so eine Waffenstillstandslösung aussehen?
Man müsste im Grunde genommen das, was Ende März, Anfang April zwischen Kiew und Moskau ausgehandelt wurde, das könnte man aus der Tasche ziehen und darauf könnte man aufbauen. Das denke ich schon, das müsste funktionieren. Das hat was damit zu tun, dass die Ukraine nicht in die NATO geht, sondern was Neutrales bleibt, was ja im Prinzip auch solche Leute wie Kissinger und George Kennan sogar gesagt haben, die Ukraine wäre geopolitisch am besten aufgehoben als Brücke zwischen Ost und West. Aber gut, also dieser mehr oder weniger neutrale Status, was ja sogar auch ein paar Jahre in der Verfassung der Ukraine gestanden hat. Dann, dass man die Dezentralisierung in Angriff nimmt, dass man auf jeden Fall diesen östlichen Gebieten eine Autonomie zusteht, was ein bisschen kompliziert ist, da weiß ich auch nicht, wie man da rauskommt, weil die ja die Gebiete jetzt nur mittlerweile schon auch annektiert haben, aber muss man sehen. Dass man für die Krim auch eine Lösung insofern findet, dass man sagt, de facto stehen die halt unter russischer Verwaltung. Völkerrechtlich ist es nicht entschieden. Und dann werden wir jetzt versuchen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie eine Lösung aussehen kann. Aber dass man es wenigstens erstmal befriedet kriegt. Und das wäre ja nicht die erste Situation, wo man nach ein paar Jahren dann unter UN-Mandat, wenn man so will, oder UN-Aufsicht nochmal ein Referendum durchführt, was mit Sicherheit keine anderen Ergebnisse bringt, aber dann wäre es international anerkannt. Also es gibt ja Mittel und Wege. Es gibt ja Mittel und Wege. Nur entscheidende Politiker, gerade auch bei uns im Land, stellen sich ja immer noch auf den Standpunkt, also mit so einem Verbrecher kann man nicht reden.
Also Scholz redet mit ihm.
Ja. Der tut sich, also kriegt ja oft viel Prügel für das, was er macht.
Ja, aber immerhin, er ist der Kanzler. Ja. Er macht das. Wir kommen ein bisschen zur Schlussrunde. Ich wollte Ihnen noch eine Frage stellen, die mir so, als ich mich hier vorbereitet, ein bisschen durch den Kopf ging. Und zwar, Putin beklagt, das haben wir vorhin auch gesagt, beklagt sich ja immer, wie schlecht Russland behandelt wird und nicht beachtet. Und damals Obama ganz schlimm mit der Regionalmacht.
Das war auch sehr unintelligent.
Das war nicht klug. Ja, aber vielleicht aus amerikanischer Sicht war es vielleicht passend. Es war nicht gut, aber hat vielleicht damals in die Strategie gepasst. Jetzt frage ich mich, mit China gehen die USA völlig anders um als mit Russland. Gibt es denn etwas, was Putin quasi von China hätte lernen können?
Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich mach mal Folgendes. Schon zu der Zeit, wo ich noch Korrespondentin in der Sowjetunion war und auch in den Jahren danach, ist mir sehr oft aufgefallen, dass man mit Blick auf Russland immer davon geredet hat, Menschenrechte, 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 oder das ist alles so unübersichtlich bei euch, so, ja. Und dass man mit Blick auf China das alles weggelassen hat. Menschenrechte haben erst in den letzten Jahren mit Blick auf China eine Rolle gespielt, vorher eher nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist etwas, was auch in Russland den Menschen nicht entgangen ist. Also das ist auch etwas, was verletzt hat. Aber es ist in der Tat so. Ich meine,
es hat sicherlich auch mit wirtschaftlichen Verflechtungen, es hat mit Rohstoffen zu tun, aber Rohstoffe hat Russland auch.
Ja, und zwar nicht so knapp. Und zwar nicht so knapp.
Ich komme.
Ja. Russland der Underdog oder was, ja? Weil ich meine, wenn man guckt in die Geschichte, Russland hat es im Grunde genommen nie leicht gehabt in der Anerkennung im Westen.
Ja, und die Frage war quasi, vielleicht haben die Russen da einfach einen Fehler gemacht.
Welchen?
Vielleicht ist es, das ist die Frage.
Nee, einen Fehler gemacht.
Vielleicht ist es, ja. Nee, vielleicht ist es halt nicht nur die Arroganz des Westens, es gehören ja auch zwei dazu. Und China wurde auch.
Absolut.
China wurde sehr lange auch belächelt, muss man auch sagen.
Und trotz,
China wurde auch lange Zeit belächelt, obwohl es ein Riesenreich ist. Mhm. Aber über die wirtschaftlichen Verbindungen haben wir irgendwie einen Punkt gefunden, dass wir sie als gleichberechtigt betrachten. Also heute oder sogar als mehr. Als
aber innerhalb des Landes, da wäre ich nicht sicher, ob ich da lieber in China oder lieber in Russland leben wollte. Aber es ist eine andere Geschichte. Nur eins, das ist mir ganz, ganz wichtig. Natürlich sind beide Seiten schuld. Und natürlich hat Russland jede Menge Fehler gemacht. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Nur die kommen ja bei uns überall vor, bloß die andere Seite nicht. Und deswegen ist das etwas, auf dem ich ein bisschen herumreite möglicherweise, weil ich halt dafür sensibilisiert bin von Anfang an mit meiner Freund-Feind-Bilder-Geschichte. Und wenn man dann diese Dinge betont oder diese Dinge überhaupt erstmal aufs Tapet bringt, dann heißt das nicht, dass das automatisch bedeutet, Russland ist nun der Held und die Heiligen und die alles richtig machen. Aber das ist eigentlich selbstverständlich.
Aber mit diesem Satz, was Sie eben gerade gesagt haben, machen wir schöne journalistische Manier, kommen wir am Ende wieder auf den Anfang zurück, nämlich auf dieses Freund-Feind-Bild. Und da würde ich von Ihnen abschließend doch gerne wissen, Sie stehen sehr in der Kritik und müssen viel aushalten. Und haben Sie ein besonders dickes Fell oder wie gehen Sie denn damit um?
Gute Frage. Ich meine, so ganz natürlich berührt mich das auch, natürlich beschäftigt mich das auch. Und ich habe auch manchmal eher das Bedürfnis, da was zurechtzurücken, aber ja, jetzt warte ich erstmal ab, wie Sie ja vielleicht wissen. Es läuft ja auch eine juristische Auseinandersetzung. Und dann wollen wir mal schauen. Während das so läuft, sollte man sich ja möglichst auch zurückhalten. Mir geht es nur darum, dass ich mich in einer Phase gewehrt habe, wo Menschen versucht haben, meine Arbeit und meine Veranstaltungen zu verhindern. Richtig massiv zu verhindern. Und da habe ich gedacht, da musst du dich jetzt dagegen wehren. Das jetzt so darzustellen, als ob ich gegen Meinungsfreiheit anderer wäre, finde ich schon abenteuerlich.
Autoren reden ja nie gerne über Bücher, die noch nicht veröffentlicht sind, aber schreiben Sie gerade eins?
Nee, aber ich werde wahrscheinlich eins schreiben müssen.
Und haben Sie schon mal daran gedacht, einen YouTube-Kanal zu betreiben? Also die Nachfrage wäre bestimmt da.
Die ist auf jeden Fall da und natürlich habe ich auch daran gedacht, aber das ist sehr viel, das frisst einen auf und möchte mich vielleicht dann doch nicht auffressen lassen. Mal gucken. Es hat ja einiges, hat sich ja einiges jetzt getan. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Doch, das Interesse ist sicher da, weil einen Vortrag, der neulich gewesen ist in Reutlingen, kann man ja ruhig mal sagen, ist jetzt mittlerweile 1,5 Millionen Mal angeklickt worden. Und das ist für ein
Eine sehr gute Quote.
Das ist irgendwie ungewöhnlich, ne? Ja, klar, klar. Ich merke ja auch, dass das Interesse da ist und ich versuche nach Kräften, aber jetzt will ich das erstmal abgeschlossen haben, damit man wieder auf einer vernünftigen Plattform arbeiten kann, ohne dass man sich Dinge sagen lassen muss, die nun wirklich nicht auf mich passen.
Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle, dass Sie heute Abend hier waren. Hat mich sehr gefreut. Und der Dank gilt auch, wie üblich, dem Team des Theaters, insbesondere Angelika Holschuh und Anke Scheller, den helfenden Händen in der RNZ. Es war diesmal wirklich aufwendiger als sonst, muss man sagen, zuvor das Frank Büchmann, dann dem Online-Team Reinhard Lask und Marcel Schreiner und natürlich Ihnen, dem Publikum, dass Sie da waren, dass Sie sehr konzentriert zugehört haben und auch durch Klatschen und sonstige Äußerungen kundgetan haben, wie sie das bewegt. Das hat mich auch sehr gefreut. Und die Veranstaltung gibt es vermutlich morgen Nachmittag, vielleicht früher Abend zum Nachsehen und Nachhören auf rnz.de. Und ich bitte Sie jetzt, an unserer kleinen Umfrage teilzunehmen. Die Frage lautet, ob dieser Abend, dieser heutige Abend, Ihren Blick auf den Krieg in der Ukraine verändert hat. Ansonsten, draußen steht der Büchertisch. Die Frau Krone-Schmalz wird Bücher signieren, sofern der Bedarf dazu da ist. Und ansonsten kommen Sie gut nach Hause. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Bis dahin, alles Gute. Applaus